Die Heilige Schrift unterscheidet die, der alttestamentliche Text bei dem Wort Mensch, unterscheidet er zwischen allgemeinem Mensch, das ist der Adam. Und ich habe es ja schon aufgezeigt, dieser Enosch, das ist der Böse, aber eigentlich ist das Wort nicht unbedingt auf das Böse gerichtet, es gibt sogar einen positiven Zusammenhang, sondern da steckt was ganz anderes drin, und zwar der Gedanke der Schwäche. Und zwar, die Bibel ordnet also Menschen nach dem Sündenfall eine gewisse Schwäche zu. Und diese Schwäche betont sie relativ deutlich durch den ganzen Bibeltext. Nun ist das etwas, was ein Mensch nicht will. Es gibt auch, wenn man die Umwelt ein bisschen sich ansieht und sein eigenes persönliches Leben, aber auch wenn ich meine berufliche Zeit mir ansehe, dann sieht man immer, dass bei Menschen zwei Extreme eintreten. Einmal leugnet der Mensch diese Schwäche, die er als Mensch hat, verdrängt es und wird dann irgendwo extrem. Und das Zweite ist, dass ein Mensch in dieser Schwäche schockiert aufgibt und letztlich in der Depression versinkt und kaputt geht. Aber es ist klar, die Bibel sagt ganz klar, diese Schwäche ist da. Und ich möchte dem heute Morgen nachgehen. Und zwar ist ja, manchmal kann man ja sagen, ah, das darf doch bei Gläubigen nicht vorkommen. Und ich sage, Entschuldigung. Wisst ihr nicht, was da für ein Hintergrund ist? Und die Bibel beschreibt diesen Hintergrund eindeutig. Und wenn man diesen Hintergrund nicht begreift, dann auch die Erlösung, was Gott hier dafür getan hat, dann versteht man in der Regel viele Dinge falsch oder wird enttäuscht oder ist dann frustriert. Aber es muss ja nicht sein. Ich möchte uns ein paar Bibelstellen lesen, die das eindeutig aufzeigen. 1. Mose 6, Vers 3 macht die Bibel eine ganz erstaunliche Aussage. Und zwar, das ist kurz bevor das Gericht der Sintflut über diese Welt hereinbricht, bevor Gott diese verderbte und okkult durchs zerseuchte Menschheit hier bis auf diese 8 Personen vernichtet. Und zwar, da sagt er in Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Wir wissen ja, dass da jetzt die Ausnahme gibt, Noah, der Gott dient, Vers 8, aber dann kommt wieder Vers 11. Und die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Wir haben eine Tatsache, so wie die Tatsache der Sünde da ist, haben wir die Tatsache aus Vers 3, dass die Bibel sagt, der Mensch ist an und für sich in seinem gesamten Wesen, auch Geist, Seele und Leib, das, was die Bibel mit Fleisch bezeichnet. Das heißt, der Mensch ist nicht fleischlich, der Mensch hat nicht Fleischesteile, sondern der Mensch ist als ganzes Fleisch. Schon mal eine erschütternde Aussage. Und er sagt auch ganz klar, der Mensch, der in sich Fleisch ist, das ist ja auch, wenn die Bibel die Ehe beschreibt, wenn sie sagen, Mann und Frau werden ein Fleisch, dann meint sie ja nicht nur das Körperliche, sondern meint sie ja alles. Mit Fleisch ist viel mehr gemeint. Fleisch ist der gesamte Mensch nach Geist, Seele und Leben, aus Innenleben. Und die Bibel sagt jetzt hier eindeutig, dass dieses Fleisch, also diese Folge des Sündenfalls, was hier passiert ist, dass das eine Wirkung hat, und zwar, dass das Trachten der Gedanken des Herzens, das heißt, was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, in sich böse ist. Das heißt, das Fleisch ist böse. Der Mensch ist Fleisch, der Mensch ist böse. Das ist Fakt. Das ist einfach drin, dass der Mensch dann manchmal lieb sein kann, nett sein kann, wenn es ihm passt, wenn es in seinen Plan reingeht. Das ist was ganz anderes. Aber in der Grundstruktur, sagt die Bibel ganz klar, ist das Grunddenken böse. Und die Bibel geht dann so weit, dass sie in Vers 12 sagt, alles Fleisch, also nicht nur jeder Mensch, sondern die Gesamtheit des Fleisches praktisch ist verderbt. Und es ist so verderbt, dass Gott sie bis auf Noah auslöschen musste. Und das ist etwas Schreckliches, das ist etwas Katastrophales. Und Ist ja, wenn ihr mal das seht, man kann dann schöne Rede halten über das, die Erde als Jammertal. Bloß wenn du mal wirklich hautnah mit dem in Berührung kommst, was letztlich menschlich ist, was Fleisch bedeutet. Ich habe bei mir hinter der Kulisse, und das siehst du auf der Bank relativ einfach, und zwar, wenn du ein bisschen mit Geld zu tun hast, dann irgendwann kommst du mit den Leuten näher in Kontakt. Ja, und dann plötzlich stehen die Leute vor dir und plötzlich müssen sie sich offenbaren, was wirklich los ist, weil sonst die Bank nicht mitmachen würde. Wisst ihr, wenn ich da nur dran denke, was ich in diesen über 30 Jahren Kundenkontakt, was die Leute mir auf den Tisch gelegt haben, ehrbare Bürger nach draußen, was die hinter der Kulisse mir auf den Tisch gelegt haben, dann geht es mir kalt der Rücken runter. Das kann man sich nicht vorstellen, was da hinter dieser schönen Kulisse des Menschseins wirklich sich verbirgt. Und wenn du nicht weißt, dass das Fleisch ist, weil der Mensch an sich Fleisch ist, dann verstehst du es nicht. Ich sage mal so, das würde schon reichen. Jetzt hast du aber noch den Teufel und seine Dämonen, die dauernd den Menschen ins Elend stürzen wollen und da dauernd noch heizen. Die heizen das an, die schießen da rein. Die machen den Menschen noch verrückt, die reizen ihn ohne Ende, dass das Fleisch so richtig explodiert und hochkocht. Und je nachdem, wie die persönlichen Situationen sind, die Bibel sagt ja ganz klar, es kommt alles auf die Umstände an, je nachdem hast du eine Katastrophe. Was noch dazu kommt, als dritter Faktor, als dieses Fleisch, der Mensch als Ganzheit, plus letztendlich eben das, was vom Sündenfall her hier Angriffsfläche für den Teufel bietet, dass er reinschießen kann, ist der Zorn Gottes. Die Bibel sagt ja ganz klar, bei manchen Leuten geht es bis ins dritte und vierte Glied, dass ein Fluch auf einer Familie ist. Und erst durch die Erlösung, durch die Bekehrung, wird es durchs Blut Jesu ausgelöscht. Und dann hast du plötzlich Situationen, wo du nicht erklären kannst, warum ihre Familie etwas furchtbar explodiert, dass katastrophale Dinge geschehen. Und du hast in der Regel diese Tatsache, Fleisch, das eine Angriffsfläche für den Teufel ist, wo der Teufel reinschießen kann ohne Ende und das auch tut, und noch der Fluch Gottes als Gericht, der hier drüber liegt. Und wenn du das hast als Ganzheit, dann kannst du manche Dinge relativ einfach erklären, was hier passiert. Bei der Beschreibung des Aussatzes in 3. Mose 13, 15 geht die Bibel davon aus und sagt, rohes Fleisch, das ist das Bild für die Sünde, rohes Fleisch. Ich habe mich immer erschüttert, wenn ich die Stelle gelesen habe und was die Heilige Schrift da auch dazu sagt. Und ich denke, das muss man beachten in Kolosser 2, Vers 13. Und dann versteht man auch den Mensch. Wisst ihr, dann kann man auch nicht mehr hätscheln. Dann muss man sagen, Moment mal, da ist ein Problem, das müssen wir lösen. Paulus sagt hier, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Und zwar, da erklärt er nochmal und sagt, diese Übertretung, der Sündenfall und der unbeschnittene Zustand des Fleisches, der Rohzustand, einfach so wie es von 1. Mose her ist, er sagt, das ist eigentlich auch der Sitz des geistlichen Todes. Dort sitzt das Elend, wo der Mensch kaputt macht. Und Paulus geht ja in einem der schönsten Kapitel, das es überhaupt gibt über die Erlösung, in Epheser 2 geht er zuerst auf das ein. Man sagt, auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Jetzt müssen wir einfach einen Doppelpunkt machen und sagen, auch der tot ist durch Übertretungen und Sünden. Wer ist denn das? Das ist jeder Mensch, der nicht bekehrt ist. Der ist es. Das ist einfach Tatsache. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Da steht im Griechischen Äon, also Weltzeit. Das heißt, diese geistliche Mächte, die in der unsichtbaren Welt sind, die dieses, ja, man könnte sagen, der Zeitgeist, äonisch Zeitgeist, prägen, das sind die Mächte, die von der Sünde und vom Teufel geheizt werden. Lass mich es mal so sagen, wirklich angeheizt werden. Und er sagt, so lebt der Mensch, wenn er unbekehrt ist, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das heißt, der Teufel steuert es. Wisst ihr, wir dürfen doch nicht so dumm sein und glauben, heute ist jetzt ein bisschen betrübt, wenn jetzt hier draußen schönes Wetter ist. Du hast gerade keine Sorge. Du hast dir irgendwas vorgenommen, was dir Freude macht. Und du gehst jetzt raus und dann sagst du, diese Welt ist doch schön. Ich sage, ja, natürlich ist die schön. Wenn nur nicht das wäre, was du gar nicht siehst. Nämlich das Fleisch, die Sünde, der Teufel und die unsichtbare Welt. Dann hättest du kein Elend. Wisst ihr, wenn in Amerika zum Beispiel die Scheidungsrate bei ganz normalen Gläubigen höher ist wie bei der Welt, dann muss man sich ja langsam fragen, was da los ist. Ist ja entsetzlich. Und ich rede jetzt gar nicht über den Ostblock, was dort teilweise passiert. Und ich will gar nicht reden, was in Deutschland passiert. Wir haben katastrophale Zustände. Und das kommt von daher. Und er sagt ganz klar, das ist dieser Geist, der in der Luft herrscht und der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jeder, der nicht gehorsam ist zur Bekehrung. Die Bibel sagt ja, der Römerbrief wurde geschrieben, um Glaubensgehorsam, das heißt Bekehrung herbeizuführen, Errettung, dass jemand im Glauben gehorsam wird. Und jeder, der ungehorsam ist, der sich nicht bekehrt, der ist da drin. Und er sagt in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Das heißt, der Teufel heizt das Fleisch an über die Begierde. Die alten Übersetzungen haben geschrieben Lust. Lust ist zu wenig, Begierde ist viel brutaler. Das Begehren, das Wollen. Und er sagt ganz klar, indem wir den Willen des Fleisches, jetzt haben wir wieder das Fleisch als Ganzheit, unter Gedanken taten. Das heißt, über Gedanken heizt der Teufel das Fleisch an und dann kommt der Mensch auf die Idee. Gestern bei diesem Glaubenstag, hat einer der Referenten hat erklärt und hat gesagt, das war Johannes Rammel, wenn eben was hier auch Furchtbares, ein Verbrecher und Sach geschieht, dann hat er erklärt, wenn man die fragt, warum hast du das getan? Sie wissen das nicht. Und das ist typisch. Sie wissen das nicht. Es ist drin. Mein alter Hautarzt hat immer gesagt, was drin ist, kommt raus. Und ich frage, warum habe ich einen Ausschlag? Sagt er, was drin ist, kommt raus. Und ich tue mir irgendwo gesagt, aber das hat dich immer beruhigt als Patient. Aber es ist geistlich genau gleich. Es kommt raus. Da ist irgendwas, das rauskommt. Und jetzt sagt er, dadurch sind wir Kinder des Zorns, wie die anderen. Das heißt, ich bin ein elendes Geschöpf. Ich habe diesen Einflussbereich, wo der Teufel reinschießt in dieses Fleisch und wo gleichzeitig der Zorn Gottes über mir ist. Und das ist einfach einmal Tatsache, so läuft diese Welt. Müssen wir uns nüchtern, sachlich, müssen wir uns bewusst sein. So läuft diese Welt. Das heißt, jede Illusion, jede falsche Erwartung an Menschen ist falsch. Du brauchst von Menschen nichts erwarten. Der kann doch gar nichts. Der ist doch Fleisch. Der ist doch erledigt. Der ist doch Spielball des Teufels. Der hat doch keine Chance. Wir kommen dann immer und haben unsere edle Vorstellung und erwarten von Menschen Dinge. Und da kommt die große Enttäuschung. Galater 5. Dort ist ein Katalog. Der Katalog lautet, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Und jetzt siehst du ganz einfach, was produziert das Fleisch? Was produziert der Mensch? Was produziert der gefallene Mensch? Ehebruch, Unzucht, da steht im Griechischen Pornoia, Pornografie, Unreinheit, Zügellosigkeit, also Zuchtlosigkeit, Götzedienst. Und ich sage es mal ganz ehrlich, was ein Götzendienst passiert heute in dieser westlichen Welt, das ist unfassbar. Auch bei hochintelligenten Leuten, die verfallen alle der Mystik, die verfallen alle der östlichen Religionen, die verfallen alle diesen Praktiken. Das ist brutal. Ich sehe das bei mir im Geschäft. Das ist nicht fassbar, was vernünftige Leute tun. Dann kommen sie zu mir und sagen, Akupunktur ist eine... Dann sage ich, hör auf, das ist eine chinesische Religion, Yin und Yang, Mikro, Makrokosmos muss das Gleichgewicht. Es geht mit denen alles, barster Aberglaube und Okkultismus. Früher haben wir die evangelisiert, haben Missionare rübergeschickt, jetzt schicken die ihre Gurus rüber und evangelisieren uns. Und die westliche Welt ist so dumm und merkt das nicht. Die wird systematisch aufgefressen von diesem Zeug. Das ist hier. Die Bibel sagt ganz klar, Götzendienst, Zauberei, Okkultismus nimmt überhand. Wisst ihr, wenn ich dann sehe, Fußball-Weltmeister oder Europameisterschaften, wie dann die Mannschaft ihren Voodoo-Zauber hat, dann muss ich sagen, Leute, wo sind wir? Sind wir jetzt wieder im Urwald? Wir sind im Urwald, das könnt ihr glauben. Rein von dem her sind wir im Urwald. Wir sind bei den Animisten, wir sind bei den Okkultisten, wir sind dort, wo man mal vor 100, 200 Jahren die Missionare hingeschickt hat. Das ist inzwischen bei uns der Alltag. Die westliche Welt ist aufgefressen von diesem Zeug. Feindschaft. Also ich sage es mal ganz vorsichtig, es gibt kein Geschöpf, das so giftig ist zu seiner eigenen Artgenosse und so gern Feindschaft treibt wie der Mensch. Das ist einfach drin in diesem Fleisch. Der Hang zur Feindschaft ist einfach da. Streit kommt da draus, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, das ist alles das Zwischenmenschliche. Wisst ihr, warum kann man nicht miteinander zufrieden sein? Es geht nicht, weil irgendwo dieses Fleisch dauernd kocht. Es wird dauernd angeheizt. Und dann geht es natürlich ins Extrem. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Du musst auch mal mit jungen Leuten reden, was denen im Kopf rumgeht. Dann sagt man, hey, so ist die Jugend immer gewesen. Bloß es wird immer extremer. Da ist was, wo geheizt wird. Gell? Und Paulus sagt ganz klar, die werden nicht ins Reich Gottes kommen. Das heißt, es ist einfach ein Zustand, der ist normal. Völlig normal. Wenn man das sich in Ruhe anguckt, dann muss man sagen, in Römer 1, 18 ist ein weiterer Katalog. Ich habe ihn heute Morgen in der Stille Zeit gelesen und hat es mich geschüttelt. Oder geschüttelt, was heißt geschüttelt, hat es mir schon mal eigentlich gar nicht mehr richtig, weil eigentlich habe ich es ja gewusst, aber ich bin wieder erstaunt gewesen, was da teilweise ausgesagt wird. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, weil der Mensch nicht wollte, hat Gott ihn dahin gegeben. In Vers 24 heißt, Gott hat ihn dahin gegeben in die Begierden ihres Herzens. Das heißt, wenn ein Mensch nicht will, dann gibt ihn Gott in die Begierde des Herzens dahin. Das heißt, er lässt ihn mit dem Fleisch allein. Damit lässt er mit dem Teufel allein, damit lässt er ihn mit dem Einfluss allein und damit kocht es. Und jetzt sagt es ganz klar, das wird bewirken, dass Unreinheit geschieht. Dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das heißt, da kommt dann der Mensch in den Mittelpunkt. Da kommt dann das Körperliche in den Mittelpunkt. Dann sagt der Vers 26, darum hat sie Gott dahin gegeben. Und zwar in entehrende Leidenschaften. Da kommt auch die gleichgeschlechtliche Sexualität her. Da kommt aber nicht nur das her, da kommt die Pornografie her. Da kommt letztendlich der Ehebruch her. Da kommt alles her. Das kommt daher. Und wenn du das nicht bremst und nicht kontrollierst, dann explodiert es. Jetzt haben wir ein Problem. Die Bibel sagt in der Offenbarung immer wieder, dass von Zeit zu Zeit, das ist ja unterschiedlich, bestimmte Epochen über diese Erde gehen. Das sind teilweise Gerichtsepochen, teilweise Ausreifepochen, wo die antichristliche Zeit ausreift. An einer Stelle sagt die Bibel sogar, der Abgrund, der Abyssos, das heißt, der Behälter, wo die teuflischen Mächte drin sind, wird geöffnet und sie kommen über diese Erde. Wir haben heute solche Wellen. Da war eine der entscheidenden Wellen, war 1966, 67, 68. Wenn ihr hingeht und alles seht, was dort passiert ist, brutal. Fast alles, was wir heute haben, ist dort ausgelöst worden. 40 Jahre der Prüfung. Man kann ganz einfach sagen, die westliche Welt und auch die Gesamtwelt hat diese Prüfung nicht bestanden, sondern sie ist diesen Mächten vollständig sie ihnen zum Opfer gefallen. Und wenn du das dann siehst, er sagt hier nicht nur diese Unmoral, sondern er sagt in Vers 29, sie sind voll, das heißt erfüllt, von Ungerechtigkeit, Unzucht, Pornografie, Schlechtigkeit, das heißt sie sind böse, Habsucht, also Gier in jeder Form. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig, mit dem, was wir auf der Erde haben, es verhungert Millionen von Menschen. Kein Mensch müsste verhungern, es ist genug da für alle. Es ist bloß die elende Gier. Wisst ihr, und dass ein Mensch so weit kommt, wo Menschen verhungert, dass er dann Benzin aus Lebensmitteln macht, das ist schon sowas von teuflisch, dämonisch, pervers, da musst du erst mal drauf kommen. Wisst ihr, da siehst du, da ist dieses teuflische Wirken im Fleisch, hat Früchte gezogen. Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug, also ich sage es mal so, wir sind eine Generation von wirklich Huren, Ehebrechern und Betrügern, das ist also Fakt. Also ich sage immer ganz vorsichtig, zeig mir mal einen ehrlichen Menschen, viel hast du nicht mehr, die wirklich ehrlich sind, durch und durch. Betrug, Tücke, die Gerüchte verbreiten, verleumder Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Ich sage ganz klar, das Gericht Gottes ist da drüber. Das sind die Kataloge, wo die Bibel einfach sagt, so ist Fleisch, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das heißt, ein Mensch, der nicht bekehrt ist, ist diesen Dingen ausgesetzt. Wie stark die explodieren bei ihm, das hängt von seiner persönlichen Situation ab, das hängt davon ab, wie weit er sich reinbegeben hat, das hängt von seinem Lebensweg ab, das hängt auch davon ab, ob er unter einem Fluch Gottes ist oder nicht. Das will man heute nicht hören, heute sind wir ja humanistisch, heute ist ja alles lieb. 1. Korinther 6, 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, statt wieder Pornografie, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabengender, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben, sagt er ganz klar. Da ist nichts. Und jetzt kommt eben das, wo man sagen könnte, gut, okay, der Mensch ist so, dann sind wir ja wohl im Endeffekt wohl in diesem Zustand. Aber die Bibel geht vor was ganz anderem aus. Sie sagt, dem Menschen ist es mitnichten wohl. Obwohl er in diesem Dreck sitzt und sich suhlt in diesem Elend, ist ihm gar nicht wohl. Das heißt, es gefällt dem im Tiefsten gar nicht. Und zwar Psalm 38 sagt, es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meine Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand. Da ist Kraft bei der Lende. Und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Das ist Endstadium. Das ist Endstadium. Wisst ihr, und das passiert sehr oft in der heutigen Zeit, schon während der Blüte des Lebens, wo man eigentlich aufblühen müsste. Aber katastrophalisch, wenn das auf dem Sterbebett passiert. Stell dir vor, so liegt jemand auf dem Sterbebett und weiß, wenn er die Augen zumacht, wartet nicht Gott auf mich, nicht die Lichtwelt, nicht Ruhe, nicht Friede, sondern es wartet auf mich die Vorhölle, Qual. Wie in Lukas 16. Schlimm, aber so ist der Mensch. In Galater 6, 6 bis 8 geht die Bibel ganz pragmatisch vor. Und zwar, sie sagt hier dem Menschen einfach etwas und sagt, es ist so. Ich lese ab 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf, das steht wörtlich im Griechischen, hinein in. Also wer hinein in sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verdorben ernten. Das steht auch wörtlich, der wird heraus vom, das ist keine deutsche Rede, darum hat man von und aus übersetzt. Aber da ist im Griechischen gemeint, wirklich, hinein und heraus, also Ursache, Wirkung. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verdorben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, wer in dieses Fleisch sät, noch investiert, der wird es zur Blüte bringen, ohne Frage. Der wird es zur Blüte bei der Sünde bringen. Und die Bibel hat jetzt einen ganz einfachen Ausdruck. Sie sagt in Römer 7, Vers 5, und das ist wichtig, wenn jemand Bibel liest, du musst ja wissen, was die Bibel damit meint. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Die Bibel bezeichnet, das ist ein feststehender Begriff, die Bibel bezeichnet mit im Fleisch immer den Zustand unbekehrt. Sie meint da nie mit den Gläubigen, sondern sie meint im Fleisch in der Regel den unbekehrten Menschen, der diesem Fleisch vollständig ausgeliefert ist. Und jetzt sagt die Bibel gleichzeitig in Jeremia 17, Vers 5, verflucht sei, wer Fleisch zu seinem Arm macht. Das heißt, die Menschenhilfe und letztendlich sich auf dieses Fleisch zu verlassen, auf diese menschliche Linie, ist vor Gott her unterm Fluch. Und auch 1. Korinther 15, 50 sagt ganz klar, und da geht es jetzt nochmal um alles, sie sagt hier, da sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Das heißt, dieser Mensch in seinem fleischlichen Zustand hat keine Chance. Römer 3, 20, das Gesetz hilft nichts. Durch das Gesetz kann niemand geholfen werden. Das heißt, wenn du gute Taten tust oder versuchst, anständig zu sein, hast du keine Chance. 1. Timotheus 3, 16 sagt dann was ganz anderes. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Es gibt keine Lösung. Es ist eine Falle, die ist zu. Jetzt sagt die Bibel, Gott hat eine Lösung geschaffen, indem er seinen Sohn ins Fleisch kommen ließ. Von einer Jungfrau geboren, vom Heiligen Geist gezeugt. Bedeutet, vom Heiligen Geist gezeugt, damit ohne Erbsünde. Der lediglich diesen menschlichen Körper angezogen hat. Und von dem 2. Korinther 5, 21 sagt, ihn, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er kam in diesen Körper, hat den fleischlichen, also hat einen menschlichen Körper angezogen, hatte aber keine Sünde. Das war der große Unterschied. Damit war er auch nicht wie wir Sünder, sondern war sündlos, vollständig. Und jetzt ist etwas passiert. Nur dann, wenn man das versteht, versteht man dann auch, wie Gott dieses Problem löst. In Römer 8, Vers 1 und folgende. Es heißt nämlich jetzt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, auch mein guter Wille, alles, was ich gern mache, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Ist ganz wichtig, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, aber nicht im Wesen der Sünde. Und nicht im Wesen des Fleisches, er war sündlos. Um der Sünde willen. Der Herr Jesus ist Mensch geworden um dieser Sünde willen. Und jetzt erklärt die Bibel. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. Die alte Übersetzung schreibt teilweise verdammte. Und zwar die Verurteilung zum Gericht ist verdammt ist. Das heißt, Gott ist hingegangen am Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus in seiner Person als Mensch ist er hier hingegangen und hat diesen ganzen Fluch des Fleisches, diesen Fluch der Sünde, diesen Fluch der Unreinheit, allen diesen Dreck, alles Teuflische, alles Gericht hat er über dieser Person entladen. Das heißt, ich und du, wir sind Fleisch. Wir gehören verdammt von Gott her. Das ist keine Frage. Das ist gerecht. Aber er ist hingegangen und hat seinen Sohn, hat im Sohn als Mensch hat er das Fleisch verdammt, auch mein Fleisch. Und jetzt ist etwas Gewaltiges passiert. Es gibt ganz einfache Regeln. Wenn in der Rechtsprechung ein Urteil praktisch geschehen ist und ich eine Begnadigung bekomme, und dadurch konnte Gott mich begnadigen. Er hat Jesus verdammt am Kreuz von Golgatha in seinem Fleisch, in seiner Person. Und er musste alle Sünde tragen, er musste alle Strafe tragen, er musste allen Fluch, auch den Fluch ins dritte und vierte Glied, musste er tragen am Kreuz von Golgatha. Darum war es so brutal, so bestialisch. Und darum konnte nur eine Person, die gleichzeitig Gott ist und gleichzeitig Mensch ist, das überhaupt aushalten. Normaler Mensch hätte es nicht ausgehalten. Ausgeschlossen. Und er hat in dem Moment den Fluch ausgelöscht, hat die Sünde, das ganze Problem geregelt. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt ist das eine Frage der Begnadigung. Und jetzt bietet Gott, und das ist das, was der ganze 2. Korinther 5 zum Beispiel atmet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er bietet jetzt die Versöhnung an. Wenn ein Mensch die Versöhnung annimmt, dann letztendlich zieht für ihn diese Verdammung Jesu im Fleisch. Er wird selber nicht mehr verdammt. Sondern das wird stellvertretend ihm zugerechnet. Er ist frei. Ist aber genau das Gleiche. Es gibt ja die berühmte Geschichte, wo, ich habe das schon mal erzählt, wo dieser Pfarrer ins Gefängnis kam und einem Delinquenten, der zum Tode verurteilt war, die Begnadigung überreicht hat. Was der nicht gewusst hat, das war gar kein Pfarrer. Das war der Gouverneur. Der Gouverneur hat irgend aus einer Laune raus gesagt, nachdem die Begnadigungsurkunde für diesen Mann unterschrieben war, ich gehe als Pfarrer zu ihm. Hat sich als Pfarrer verkleidet, ist mit der Urkunde, wollte ihm dann geistlich das, wahrscheinlich hat er edle Gedanken gehabt, wollte dem Mann die Begnadigung überreichen. Und der Mann war ein Gottesleugner. Und als er den Pfarrer gesehen hat, hat er angefangen zu toben, zu schimpfen gegen Glauben, gesagt, hau du ab, ich will dich nicht sehen und raus. Der sagt, lieber Mann, ich habe eine ganz freudige Botschaft für dich, das wird dich hier rausbringen aus diesem Gefängnis. Er hat gesagt, nein, hau ab, brutalst. Und der Pfarrer ging, es war aber nicht der Pfarrer, es war der Gouverneur. Er ist in sein Büro gegangen, sagt zu seinem Sekretär, nimmt die Begnadigungsurkunde, zerreißt sie und sagt, erledigt. Der Mann wurde hingerichtet. Und genau so ist es. Der Herr Jesus hat am Kreuz von Golgatha diesen Fluch getragen. Das Fleisch ist verdammt worden in der Person Jesu am Kreuz. Es ist eine völlige Begnadigung da. Und die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er bietet es universell den Menschen an und sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er bietet es an. Wenn aber ein Mensch das ausschlägt, dann ist vorbei. Dann passiert genau das Gleiche wie mit diesem Gefangenen. Dann zahlt er den Preis, obwohl er erlöst ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht. Die Bibel sagt etwas ganz Nüchternes, sobald es ein Mensch annimmt, diese Erlösung, wird er wieder geboren, er wird gerettet, er wird in den Leib Christi hineinversetzt, er gehört nicht mehr zu dieser Welt, er gehört nicht mehr zu diesem System. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Wunderschönes. Sie sagt nicht mehr, er ist Fleisch, er ist kein Fleisch mehr. Er hat Fleisch, aber er ist vom Wesen her kein Fleisch mehr. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Unterschied, wenn man Bibel liest. Immer wenn die Bibel sagt, im Fleisch, meint sie ein Unbekehrter, immer wenn sie sagt, fleischlich, meint sie einen Gläubiger, der nicht mehr im Fleisch ist, der sich aber so benimmt. Und das stand der Gläubige. Ich möchte hier brechen, der erste Teil. Das heißt, ich habe als Mensch in dieser Welt keine Chance. Mir wird das immer klarer. Wisst ihr, ich habe, seit ich bin ein Kurzschüler gewesen. Das heißt, ich musste schon mit ich weiß nicht mal, war ich noch 15 oder 16, musste ich schon in den Beruf, weil ich habe meine Ausbildung alle nebenberuflich gemacht. Ich musste alle diese Gänge musste ich nebenher machen. Das heißt, ich habe auch keine Bundeswehr gehabt, weil ich einen kürzeren Fuß gehabt habe, weil das für die Bundeswehr teuer war. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit immer an der Front gestanden. Und was ich da gesehen habe, ich habe die Menschen gesehen, von kleinen Kindern an bis ins Alter. Ich habe blühende junge Menschen gesehen, die inzwischen gestorben sind. Ich habe blühende Menschen in der Kraft der Mitte des Lebens gesehen, die inzwischen auch gestorben sind. Ich habe die gesehen. Wisst ihr, ich verfolge das heute noch in der Zeitung. Ich gucke die Todesanzeige ganz genau an, wer stirbt denn, wer kommt denn. Und wenn ich andere sehe, Kunde oder so, das bewegt mich immer noch. Ich habe es über die Jahre gesehen. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Soll ich ganz ehrlich sein? Elend. Elend. Und ich kann euch ein Geheimnis verraten. Am Geld liegt es nicht. Ich habe die rechten Leute gesehen, die zugrunde gehen. Ich habe die ärmsten Leute gesehen, die gar nicht so arm waren. Ich hatte mal einen Mann, der hatte Einkommen gehabt und er und seine Frau beide schaffen müssen. Es war sehr bescheiden. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so schnell eine Eigentumswohnung abzahlt. Es war ein Realschwabe. Ich weiß nicht, was der gegessen hat oder was er da hat, aber der war immer fröhlich und ist immer gekommen. Der war wirklich geizig und der hat das Ding ruckzuck abzahlt. Also man kann nicht sagen, wenn er Geld hat, ist er fröhlich und der Geizige oder der Arme ist, war es nicht. Ich habe was ganz anderes gesehen. Ich habe gesehen, wie die Sünde die Menschen auffrisst, wie dieses Fleisch die Menschen zerstört. Von daher bin ich mir völlig sicher, es gibt keine Chance. Nicht nur, weil es die Heilige Schrift sagt, das ist sowieso die Wahrheit, der Fakt, sondern die Beobachtung hat mich gelehrt, dass es keine Chance gibt. Ich habe einen Mann gesehen, der ausgeritten ist mit dem Minister und das war der tollste Mann. Und ich habe gesehen, wie er bis in die Gosse runterging, da hat er sich bekehrt. Das war seine Rettung. Das heißt, es gibt nur eine Rettung aus diesem Zustand des Fleisches. Man bekehrt sich zum Jesus. Nimmt diese stellvertretende Verdammung des Fleisches für sich privat an, dass er für mich bezahlt hat. Nimmt die Erlösung an. Lass mich waschen durch das Blut Jesu. In dem Moment, wie der Heilige Geist in mein Herz kommt, ist es schlagartig vorbei, dann bin ich nicht mehr Fleisch, dann bin ich Gottes Kind. Ich habe zwar noch einen Körper, wo das Fleisch drin ist, aber mein innerer Mensch ist neu geboren. Ich gehöre zum anderen Reich, ich gehöre zum Reich Gottes, ich bin jetzt Gottes Kind. Das ist die einzige Rettung. Wenn ich die Augen schließe, werde ich sie im Vorhimmel, im Paradies aufmachen und werde den Herrn Jesus sehen. So wie es dem wunderbaren kleinen Liedlein heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Ist doch herrlich, wenn man das weiß. Aber es kommt ein Problem, können wir sagen. Wunderbar, dann sagen alle, sie sollen sich bekehren und es ist alles okay. Ist aber nicht ganz so, sondern wir haben ja bei der Bekehrung den Körper nicht abgelegt. Paulus sagt einmal, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Körper? Weil in diesem Körper, in diesem Zustand, da ist das Fleisch noch drin. Da ist zwar jetzt die neue Geburt, der neue Mensch, aber da ist noch gleichzeitig das Alte da. Und jetzt kriegt der Gläubige plötzlich ein Problem. 1. Korinther 3,1 sagt Paulus zur Gemeinde, und jetzt kommen wir wieder an dem, wo die Leute kommen und sagen, das darf doch ihre Gemeinde nicht passieren. Natürlich passiert es ihre Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil Fleisch da ist. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Also fleischlich heißt wiedergeborene Gläubige, gerettete Gläubige, die einfach sich benehmen wie die, wo nicht gerettet sind. Als zu Unmündigen in Christus, also Babys. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, konntet sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich. Da kommt auch die ganze Gruppenbildung in der Gemeinde her. Das hat alles den Hintergrund, das ist immer so. Wisst ihr, wenn er das dann zählt, dann sagt Paulus letztendlich, und er kämpft ja um diese Leute im ungeheuren Kampf und versucht sie geistlich zu machen, aber du hast ein Problem. Das Fleischliche begleitet dich. Und du kannst es nicht ändern, es sei denn, es wird jemand geistlich. Das heißt, er tut Buße und da ist der Gläubige genauso gefordert, dass er Buße tut wie der Ungläubige. Jetzt kommen wir sogar zu einem ganz Böses. Ich habe das am Anfang habe ich fast nicht glauben können, dass das so ist, aber da gibt es was ganz Schlimmes in Römer 6,19. Und zwar, eine fleischliche Art oder fleischliche Gesinnung, wisst ihr, das hat immer mit Gesinnung zu tun, das ist die Einstellung. Ich habe es unterschätzt, was die Einstellung für eine Rolle spielt. Und mir ist halt hundertmal wichtiger, was ein Mensch für eine Einstellung hat. Wie man denkt, ja immer, wenn er aber ganz glatt läuft, immer ganz entschieden ist und immer alles ganz richtig macht, ist alles okay. Aber mir ist hundertmal lieber, ich habe einen Mensch, der eine saubere Einstellung hat. Wie ein Mensch, der richtig eingestellt ist Gott gegenüber zu diesen Dingen. Und hier sagt er ganz einfach, ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Also ganz, ganz einfach um die Befreiung von Sünde, um die Gerechtigkeit Gottes, um die Art, wie man Gott dienstbar wird. Das heißt, selbst die Grundzüge der Erlösung, dass ein Mensch frei wird, dass er wirklich das Zeugs alles voll ganz wegkriegt, dass er unter die Füße kriegt, dass er Gott dienen kann, wird blockiert, wenn man im fleischlichen Zustand ist. Das heißt, selbst die Erkenntnis, dann versteht auch die Leute gar nichts, verzweifeln. Und du siehst in der Gemeinde genügend, die verzweifeln. Und der Jesus hat es doch so klar gesagt, Johannes 6,63, wo er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Das heißt, die fleischliche Linie, das menschlich-fleischliche hat eure Gemeinde keinerlei Wert, sondern nur das, was letztendlich von der Bibel her als mit geistlich betitelt wird. In Römer 8, Vers 6 sagt sie, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, aber immer Gläubiger. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Friede. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, das unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn jemand fleischlich ist, gefällt er Gott nicht. Und das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus zieht nicht. Wisst ihr, und ich bin ja auch relativ viel überregional unterwegs. Du siehst ja, wie oft auch diese fleischlichen Dinge schlagen ja nicht nur ihre Gemeinde zu, sondern die schlagen da überregional zu. Soll ich hier ganz ehrlich sagen, mir graut es eigentlich nur vor einer Gruppe von Menschen. Mir graut es nur vor der Gruppe von Menschen. Das sind für mich die Eisheiligen, die letztendlich nie nötig haben, sich zu entschuldigen. Die nie kommen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Die nie kommen und sagen, Entschuldigung. Braut ihr alle, das sind Eisheilige. Versteht? Und das ist natürlich auch so. Das kann teilweise fatale Wirkungen haben. Dann habe ich es aber erlebt, es gibt auch schöne Dinge, wenn der Buße einsetzt. Wenn dein Gott an dem einzelnen Herzen arbeitet und plötzlich kommt jemand zur Buße und plötzlich hast du einen völlig verwandelten Mensch. Ein Mensch, der öffentlich sich demütigt. Da muss man aufpassen, dass man nicht das Fleisch fällt. Man kann sich auch öffentlich demütigen im Fleisch. Das ist auch falsch. So, das muss keusch sein. Aber dann hast du plötzlich jemanden, der bereit ist, Gott die Ehre zu geben. Gell? Und die Bibel sagt nochmal ganz klar, du musst dir bewusst sein, auch als Wiedergeborener, als Geretteter, wenn du fleischlich denkst und handelst, hast du nicht nur ein Problem im Zwischenmenschlichen, sondern du hast ein Problem mit 1. Johannes 2, 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch das, was in der Welt ist. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Dann kommt das ganze Zeug, dann kommt es in das Leben eines Gläubigen hinein und dann wunderst du dich, dass Gläubige, was die im Kopf haben. Wisst ihr, du redest dann mit einem Gläubigen, dann kannst du mit diesem Gläubigen besser über Gatterstühle reden als über die Erlösung. Und dann wunderst du dich und sagst, ja, Moment mal, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, reden wir über Gatterstühle. Ich sage, was ist da los? Brutal. Fleisch. Einfach Fleisch. Wisst ihr, wenn man das versteht, wenn man versteht, der Ungläubige ist Fleisch als Ganzes. Der Gläubige ist nicht Fleisch, sondern Geist in der Hülle des Fleisches. Aber das Fleisch kann dazwischen funken, kann reinwirken. Dann versteht man das. Wisst ihr, und das sind wir auch oft feig, bin ich auch. Manchmal müsste es zu einem Bruder oder Schwester hingehen und wenn Bruder Bruder ist, darf man es sonst nicht, möchte ich betonen, es ist auch Fleisch, wenn sie sich gegenseitig in den Arm nehmen, Männer wie Frauen, da graut es mir, was soll das? Aber wenn ich dann einen Bruder habe und ich tätschle ihm die Backe und, oder er tätschelt mich und sagt, Karl Hermann, du bist jetzt gerade fleischlich. Es würde vielleicht helfen, einfach um zu verstehen, Moment einmal, jetzt sind wir doch hier im emotionalen Bereich, wo wohl nicht mehr der Heilige Geist die Herrschaft hat. Und jetzt sagt die Bibel einfach in 2. Petrus 2, Vers 10, das ist das Kapitel des Abfalls. Das ist hochinteressant, was hier dann erklärt wird. Und ich denke, man muss solche Dinge wirklich neutral betrachten und sich zu Herzen nehmen. Er sagt, das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten, verwägen und frech sind sie, fürchten sich nicht, Majestäten zu lästern. Wisst ihr, ich habe immer das größte Problem, wenn jemand Finsternismächte lästert. Wisst ihr, es gab einen Pfingstprediger, der hat ein Buch geschrieben, das war ein großes Paperback-Buch, da hast du vorne ihn drauf gesehen als Boxer mit einem Bockhandschuh und der Teufel saß auf dem Boden mit einem blauen Auge. Versteht ihr? Das ist Schlechterung der Finsternis, Mächte. Und die Bibel sagt ganz klar, das ist ein Zeichen, dass das Fleisch gar nie verwandelt wurde, dass nämlich aus dem Fleisch gar nie Geist wurde. Das ist in der Regel ein Zeichen, dass jemand unecht ist. Und das muss man sehr gut beobachten, wenn man die neue Starprediger und die alle sieht. Wie benehmen sie sich denn in solchen Gebieten? Und was jetzt nochmals der Petrus für die wirklich Bekehrte sagt, Vers 20, denn wenn sie durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters Christus Jesus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Jetzt geht er sogar so weit, dass er sagt, es wäre besser, sie hätten sich nie bekehrt. Und da muss man einfach sagen, er sagt, die Befleckungen der Welt kommen durch diese Fleischlichkeit. Das heißt also ganz nüchtern, wenn ich ein Mensch bin und ich mich bekehre, dann habe ich eine weitere Gefahr, das ist die Fleischlichkeit. Ich habe Leben von Gläubigen zerstört gesehen. Ich habe Gemeinde sich spalte sehr wegen diesem Zeugs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt für den Gläubigen in Wirklichkeit nur eine große Gefahr, das ist diese Fleischlichkeit. Und wenn die nicht gebremst wird, dann kriegst du ein echtes Problem als Mensch und kriegst du ein echtes Problem als Gemeinde. Philipper 3,3. Paulus ist hier sehr, sehr analytisch. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, da steht im griechischen Gottesdienst darbringen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht aufs Fleisch vertrauen. Wisst ihr, ich darf nicht aufs Fleisch vertrauen, das ist auch fleischlich. Ich darf nicht auf meine natürliche Fähigkeit vertrauen. Wisst ihr, so schnimmt dich der Herr in die Schule. Mir hat gestern der Herr in die Schule genommen. Ich habe die ganze Zeit gewusst, und da habe ich dem Teufel eine Angriffsfläche geboten. Ich war so dumm. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass ein Angriff kommt, aber ich habe gewusst, wo er herkommt. Und dann bin ich wirklich da rumgelaufen in einem gewissen Wahn. Und ich habe den letzten Vortrag gehabt auf der Konferenz. Und in der Mittagspause, plötzlich ist meine Bibel weg. Ich habe bloß eine Bibel dabei gehabt, bloß eine kleine Tasche mit meiner großen Bibel, da war alles drin, da war der Vortrag, da war alles drin. Meine Bibel ist weg. Und in dem Moment, wie ich gemerkt habe, dass meine Bibel weg war, ist jeder Gläubige, der mir über den Weg gelungen ist, hat plötzlich mit mir reden wollen. Vorher hat keiner reden wollen. Da habe ich gesagt, begreife. Ich habe mich immer beherrschen müssen. Dann war nur eine Sitzung eine wichtige. Ich bin da drin gehockt. Ich habe innerlich bloß immer das Gleiche gedacht. Oh, hört auf mit Schwätzen. Ich will jetzt meine Bibel suchen. Muss ich ehrlich sagen. Wieso bin ich rumgelaufen, habe ihn gefragt, hast du meine Bibel gesehen, hast du meine Bibel gesehen, was ist denn die Bibel? Bin gelaufen. Gell? Dann haben wir schon überlegt, ob ich beim Harald seine Leih, Vortrag hatte ich etwa im Kopf, gell? Aber, ihr versteht, dann kam bei mir das Fleisch, dann habe ich gekocht. Und plötzlich hat sich der Herr erbarmt. Ich bin dann wie Häufle Elend da gehockt und habe bloß ein Tellerchen Suppe gegessen, weil mir war es wirklich nicht zum Essen. Und die Brüder hat wahrscheinlich gedacht, heute ist schon völlig desinteressiert, so war es. Ich wollte meine Bibel wieder haben. Und dann ist eigentlich was ganz Tolles passiert. Plötzlich hat sich der Herr erbarmt und mir heißt plötzlich, frag mal der Albrecht, Kugler. Der Albrecht schon neben mir gehockt, ist vor mir gegangen, der kann meine Bibel nicht haben, war völlig unlogisch. Aber ich war gehorsam, bin ich runter, bin zum Albrecht, habe gesagt, du Albrecht, du hast meine Bibel nicht zufällig. Nö, ich bin nicht neben dir geguckt. Ich bin ja weg gewesen, ja. Plötzlich hört eine ganz kleine Stimme, sagt neben mir, ist sie das? Und hält mir mal jemand meine Bibel unter die Nase. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Jetzt war das die Tochter, die wirklich nichts Böses denkt, und denkt, das ist mein Papa seine Bibel, ich packe sie ihm ein. Versteht ihr? Aber da habe ich einmal gesehen, was ein Mensch wert ist, wisst ihr? Da siehst du, wie schnell du dein Fleisch, wisst ihr, jetzt wäre natürlich die Gefahr, wenn es noch länger gegangen wäre, und dann hätte mich jemand da geredet. Dann wäre vielleicht nochmal was anderes gekommen, wie jetzt gekommen ist. Ich glaube, dass die meisten haben es gar nicht gemerkt, aber dann hättest du es gemerkt, da ist Spannung da, ohne Ende. Wenn du dann rumlaufst mit deiner Bibel, dann bist du wieder ein glücklicher Mensch. Aber ich habe dann, wo ich davor bin, habe ich gewusst, Fleisch. Begriff, das ist da, das begleitet mich und dich. Und wenn das Geringste kommt, wenn du nicht das tust, was ich nachher jetzt aufzeige, vom Geist her, dann wird das Fleisch dich zu Fall bringen. Dann wirst du unter Umständen Dinge tun, die du nicht mehr in Ordnung bringen kannst. Worte zerstören, wo sie nicht hingehören, hat einmal israelische Sängerin ein Lied gesungen. In Deutschland, es war ein richtiger Hit. Und ich hatte mal einen Chef, der hat mir das immer erklärt, wenn ich immer stärker wie mit dem Körper gewesen. Und wenn ich ihm dann mit Worten, sagen wir, widerstanden haben, hat er mir immer den Vers gesagt, darum kann ich ihn auswendig. Die haben gesagt, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören, wie ich mich beschwert habe. Aber das stimmt. Du kannst mit Worten Dinge zerstören, die kannst du nicht mehr gut machen. Die Bibel sagt, wenn du einen Bruder vergraulst, Entschuldigung, der Ausdruck. Wenn du einen Bruder völlig frustrierst, ist er schwerer zu gewinnen wie eine befestigte Stadt. Da ist was dran. Versteht ihr? Und der Teufel hat natürlich bloß ein einziges Ziel. Wenn er uns nicht zu Fall bringen kann durch die Sünde, dass er uns durch das Fleisch aufheizt und dass er Störungen herbeiführt. Die Bibel redet von bitteren Wurzeln, die die ganze Gemeinde beflecken können. Von daher müssen wir aufpassen, wirklich wie sonst was auf dieses Fleisch. Und müssen uns bewusst sein, ich habe einen Körper, da ist Fleisch drin. Oder der besteht aus Fleisch. Und die Bibel sagt, Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir und meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich bin mir völlig bewusst, das ist immer noch da. Obwohl ich wieder geboren bin und ein Gläubiger bin, wir haben ja vorher den Katalog gesehen, da gibt es zum Glück den Katalog des Geistes gleich dahinter, Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, das kommt aus dem Geist, aus der Wiedergeburt. Und an einer Stelle sagt sie sogar, es kann sogar sein, dass das irdisch, seelisch, dämonisch wirkt, dass da ein Einfallstor ist. In Galater 5, 16 sagt die Schrift, wandelt im Geist. Das heißt, sobald ich jetzt beginne, geistlich zu handeln, sobald ich dem Heiligen Geist nachgebe, wird etwas Wunderbares passieren. Und zwar die Bibel sagt jetzt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, je mehr ich im Geist wandle, je weniger kann dieses Fleisch, das ich noch habe, das mir anhängt, kann das dazwischen funken. Das heißt, wenn ich geistlich im Geiste wandle, je mehr ich das lerne, je weniger funktioniert das Ding. Und dazu hat Gott zwei große Mittel gegeben, die kennen wir alle. Heute Morgen beim Brotbrecher, es wird mir jedes Mal groß, wenn man sieht. Man hat heute Morgen darüber geredet, über diesen großen Altar, den Gott aufgerichtet hat, wo Menschen, die überhaupt nichts verstehen, dumm davor stehen. Aber die, die es verstehen, wenige, die können dann anbeten. Dieser große Altar, der bewirkt, dass das Blut vergossen wurde für meine Sünde. Wenn ich fleischlich gehandelt habe, reinigt mich das Blut vor jeder Sünde. Damit ist schon mal zu Gott der Weg frei. Wenn ich dann letztendlich mit meiner Natur nicht fertig werde, dann ist das Kreuz, der zweite Teil, das Brot beim Mahl. Ich bin mit Christus gekreuzigt, dass das mit Christus gekreuzigt sei, sobald ich es im Glauben annehme, zieht und wirkt. Und dann kann ich hier die Befreiung erleben, wirklich ihrer tiefgründigen Art und Weise. Das heißt, Gott hat alles getan. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Der Herr Jesus hat dieses vollkommene Opfer gebracht. Ich muss nur im Glauben kommen, dann kann ich im Geiste wandeln. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Bibel sagt, du musst vorsichtig sein als Gläubiger. Selbst wenn du das weißt und wenn du hier drauf achtest, du musst ein paar Dinge tun. Römer 13, 14. Da sagt sie zum Beispiel, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das heißt, du darfst das Fleisch nicht pflegen. Du darfst das in dir, was von der alten Natur ist, nicht pflegen. Du darfst es nicht reizen. Wenn du zum Beispiel den Hang zur Eitelkeit hast, dann darfst du da nicht reizen. Wenn du den Hang zur Unmoral hast, darfst du da nicht reizen. Wenn du mit den Augen anfällig bist, muss hier eher vorsichtig sein. Wenn das Ohr anfällig ist, vorsichtig sein. Wenn du anfällig bist für Hochmut, dann lass dich lieber mal vor Gott öffentlich blamieren. Das ist viel besser. Das hilft. Das heißt, man muss hier aufpassen und darf das Fleisch nicht pflegen, bis es gereizt wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, das Fleisch zu reizen. Das wäre ein Thema für sich. Unter anderem hat Gott ein Erziehungsmittel, um das Fleisch zu dämpfen. Das ist das, was wir alle nicht hören wollen. Leiden. Die Bibel sagt im 1. Petrus 4, wenn du gelitten hast, dann kommt dein Fleisch zur Ruhe. Ich habe gestern zur Feier des Tages haben wir noch der Zahnarzt einen Zahn unterm Zahnfleisch plombiert. Und dann kam noch der Zahn dazu. Und ich bin ein Typ, wenn mir was, wie was hab, was stört, na Gott, meine Zunge hat keine Ruhe. Das mache ich so lange drum, bis fast wund ist. Weißt du, das ist dann oft so. Gott gibt kleine Dinge, wo du dann gedämpft wirst. Er kann auch große Dinge geben. Gott wird Leiden schicken, Gott wird dir Elend schicken. Er wird dich letztendlich in die Schule nehmen. Und das ist eine große Gnade, wenn Gott das wirklich tut. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. In Römer 8, das ist das große Kapitel, wo er erklärt, dass das Fleisch verdammt wurde, wo die Gotteskindschaft erklärt. Und in Römer 8 erklärt er nochmals etwas, das für mich von letzter Bedeutung ist und das sehr wichtig ist. Und zwar, er sagt hier, Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Wisst ihr, was heißt? Dieses Unangenehme, dieses Störende, dieses Hässliche nach der Wiedergeburt, was mir noch anhängt, dieses Fleischliche, hat kein Recht an mich, sobald ich mich auf die Erlösung berufe. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es hat gar kein Recht an mich. Es wirkt immer nur, wenn ich die Erlösung liegen lasse und nicht im Geist wandle. Und das Nächste, was er sagt, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wie geht es? Durch den Geist die Taten des Leibes zu töten. Was mich tief erschüttert hat, es gibt ein Kapitel, ich habe es ja schon mal erklärt, aber es fasziniert mich. In 2. Mose 30 wird das Salböl erklärt. Und das Salböl ist letztendlich ein Bild für die Wirkung des Heiligen Geistes. In 2. Mose 13 ab Vers 22 beginnt es. Er sagte Vers 23, er soll auserlesene Spezerei nehmen. Und jetzt sagt er was ganz einfaches. Ein Bestandteil dieses Salböls, ich sage es jetzt einmal übersetzt, das Neue Testament, eine Wirkung des Heiligen Geistes, sobald ich im Glaube die Erlösung annehme, das vergossene Blut, im Glaube das Kreuz für meine Sündenatur, für meine fleischliche Regung annehme, wenn ich dann dem Heiligen Geist erlaube, dieses Herz, dieses Vakuum auszufüllen, sonst kommen nämlich diese 7 Geister, die schlimmer sind wie die anderen, versteht ihr, da kommt Finsternis noch schlimmer zurück. Wenn ich das wirklich machen lasse, und zwar nicht jetzt in dem Bereich, wo die Wiedergeburt geschieht, sondern im Seelenbereich, spielt sich alles seelisch ab, dann ist hier etwas, und zwar er sagt Myrrhe. Und Myrrhe lindert den Schmerz und stillt das Blut. Wenn du verletzt wurdest durch das Leben, wenn du verletzt wurdest durch deine Geschwister, durch deine Familie, wenn dich jemand furchtbar schikaniert hat, wenn dir jemand Unrecht getan hat, wenn dir jemand Böses getan hat, du kommst in der Regel da nicht drüber weg, das ist normal. Sondern die Wirkung des Geistes. Du musst diese Dinge durch den Geist töten. Du musst zum Herrn Jesus gehen, wie Hannah. Du musst dein Herz ausschütten. Du musst das Blut in Anspruch nehmen für das und du musst letztendlich das Kreuz in Anspruch nehmen und erwarten, dass die Wirkung der Salbung bei dir diese Dinge mildert. Ich sage nicht wegnimmt schlagartig, sondern die Bibel sagt, der Schmerz wird gelindert. Das heißt, Gott blockt es. Das heißt, das nicht positives Denken. Ach, ich bin jetzt gläubig, es ist alles wunderbar und das ist alles nicht so schlimm. Es bleibt trotzdem so schlimm, aber es wird gelindert. Du kannst mit leben, du kannst dem anderen gegenüber vollkommen befreit auftreten. Du musst nicht mehr bitter sein, versteht ihr? Das Nächste, was hier kommt, wohlriechenden Zimt. Und zum Beispiel von Myrrhe brauchst du 500, da brauchst du eine ganz schöne Portion. Das heißt, da sitzt eine der Hauptfallen bei dieser ganzen Sache. Vom Nächsten, vom Zimt, brauchst du bloß die Hälfte. Zimt hat als Gewürz folgende Wirkung. Wie süßes, würziges Feuer, scharf, stechend, wärmend. Das ist der Teil der Erlösung, die dann in deinem Herz relativ klar aufräumt und in deinem Herz wieder diese Wärme bringt. Ich sage immer, wenn die Taube kommt, der Heilige Geist, dann kommt die Wärme ins Herz. Dann werden die Eisheilige aufgetaut. Ihr versteht? Dann geht diese Kälte weg. Es gibt ja oft eine Kälte. Ich habe mich schon oft gewundert. Versteht ihr? Die alte Gläubige war jetzt so, die hat predigt, das hat mir mal ein Prediger erzählt, die hat predigt, vorne sind sie gestanden und draußen sind die Schulkameraden gestanden. Dann hat sie predigt, draußen sind die Hunde. Das habe ich ja noch verstanden. Aber wenn ich manchmal sehe, wie die Gläubige untereinander umgehen, ich habe es schon öfters gesagt, dass zum Beispiel der eine der andere nicht grüßt. Wisst ihr, was soll denn das? Das ist 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2, das ist Fleisch- und Reinkultur. Ich habe mir schon überlegt, ob ich jedes Mal, wenn ich sehe, hingehe. So, ich mache es einmal. Und sage, du, haben wir Korinther 3 heute dabei? Steht ihr? Das ist erstens eine Frechheit, menschlich. B, ist Sünde vor Gott, darf ich das mal so deutlich sagen, wenn man sowas tut. Ist Fleisch. Aber sobald Zimt kommt, wärmt es. Steht ihr? Da kommt Ruhe, da hast du ein warmes Herz. Das ist ein Herz für den anderen, das ist überhaupt kein Problem. Und das Nächste, und jetzt kommen wir wieder zu etwas, da man auch bloß 250 braucht, Kalmus. Kalmus ist Würzrohr. Das ist würzig, süß, schmerzlindernd, verdauungsfördernd, säureabbauend, wohlriechend, angenehm im Geschmack. Das heißt, es baut die Säure ab. Das heißt, deine Frustration wird weggewischt. Du hast sie nicht mehr. Und dann bist du plötzlich angenehm im Geschmack. Ist da was, wenn man sagt, der ist angenehm oder die ist angenehm im Geschmack. Warum? Weil die Säure weg ist. Da siehst du diese herrliche Wirkung der Salbung. Und dann geht die Bibel weiter. Ich möchte es nur kurz anreißen und sage Cassia. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Cassia. Und von Cassia brauchst du 500. Wisst ihr warum? Weil das ist wieder eine direkte Angriffsfläche. lindert Brandwunden und ist nahrhaft. Wenn der Teufel seine dreckige, feurige Pfeile in deine Seele reinschießt, wenn dieser Schwelbrand, und jeder weiß, der mit Brandwunde zu tun hat, eine Brandwunde heilt völlig anders wie eine Schnittwunde. Eine Brandwunde ist schlechter zu heilen wie eine Schnittwunde, die schwelt. Wenn der diese Schwelbrände deiner Seele durch feurige Pfeile hervorgerufen hat, weil du nicht gewacht hast, nicht die Waffenrüstung angezogen hast, dich nicht hast reinigen lassen, nicht die Erlösung angenommen hast, dann brauchst du genau das, dass dieses Cassia deine Brandwunde lindert. Dann kommst du zur Ruhe, du wirst drüber wegkommen. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Und dann der Deckel von dem Ganzen, das Olivenöl. Und das bedeutet, das ist etwas Nahrhaftes, macht haltbar, geschmeidig, weich, glänzend. Da fällt mir wieder bloß als Überschrift ein angenehm. Da bist du plötzlich für die Leute angenehm. Versteht? Aber das ist die Wirkung. Wenn ihr durch den Geist die Wirkungen des Fleisches tötet, das ist das hier. Du gibst dem Wirken des Heiligen Geistes nach. Du nimmst das Blut in Anspruch, das Kreuz, und lässt dir das geschehen, dass der Herr in dir das wirken kann. Aber dazu musst du ja bereit sein, dass du das dir machen lässt. Und dazu muss man manche fleischliche Dinge einfach opfern. Im Hesekiel 40, Vers 41, das ist ein Bild für den neutestamentlichen Tempel, da ist was Interessantes. In 40, 41 heißt es, vier Tische auf dieser und vier Tische auf jener Seite. Acht Tische, acht ist die Zahl der Neuschöpfung. Seitlich des Tores insgesamt acht Tische und auf sie die geschächteten Opfer zu legen. Wisst ihr, das heißt was ganz einfaches. Im neutestamentlichen Tempel wird geschlachtet. Wisst ihr, was da geschlachtet wird? Da wird Fleisch geschlachtet. Es gibt kein Tieropfer mehr, sondern es gibt ein Fleischopfer im Neuen Testament. Wenn du Gott wirklich dienen willst, dann musst du wie im Alten Testament dein Fleisch auf den Altar legen und musst bereit sein, dass der Herr es schlachtet. Du musst bereit sein, diese fleischlichen Neigungen töten zu lassen. Und wenn das sogar deine menschlich-charakterlichen Punkte sind, wo du stolz drauf bist, du musst sie töten lassen durch den Herr. Er muss es töten, dieses Fleisch. Und im Neuen Testamentlichen Tempel wird geschlachtet. Und darum sagt auch Jeremia 48, Vers 10, verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt, wer sein Schwert praktisch vom Schlachter, vom Töter zurückhält. Du musst hier wirklich mit letzter Energie rangehen. Und zwar, die Bibel sagt jetzt ganz klar, in der Praxis, Paulus beschreibt es nochmal völlig anders, Kolosser 3, mit dem möchte ich auch schließen, wo er dann einfach sagt, du musst es tun. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Stellung in Christus. Jetzt kommt die Einstellung. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Droben ist das, was durch den Geist verbunden ist. Drunter ist Fleisch. Das ist der entscheidende Punkt. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das Wahrhaftige, was ein Gläubiger ausmacht, ist im Himmel. Das ist die Verbindung zur himmlischen Welt. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und jetzt sagt er was ganz, ganz Klares. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und siehe da, was steht da? Der Fleischkatalog. Unzucht, also Pornografie, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Und die Habsache, die Götzendienst, sagt er zu Gläubigen. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und jetzt sagt er so, und jetzt, weil du jetzt nicht mehr Fleisch bist, sondern Geist bist, du bist jetzt wieder geboren, hast aber noch Fleisch, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Sagt er ganz klar, da ist nicht Jude, da ist nicht Grieche, sondern das sind bloß nur Gläubige. Er sagt, lass es schlachten. Versteht ihr, was heißt? Mir hat einmal ein Bruder, wo ich ihn wegen einer Sünde gemahnt habe, hat er zu mir gesagt, das ist meine Gabe. Und dieser Gabe ist er dann zu Fall gekommen. So zu Fall gekommen, wie ich noch nie jemand habe, eigentlich falle sehr furchtbar. Und er ist nicht mal zu Fall gekommen durch extreme Vorgänge. Darum habe ich es auch schlimm empfunden, er ist eigentlich durch sogar das Vorfeld, er kann nicht einmal diesen Dreck voll auszuleben, so wie kann man gar nicht, er ist schon im Vorfeld zu Fall gekommen. Er hat gesagt, es ist eine Gabe. hätte sagen müssen, jawohl, das ist meine Schwäche. Hilf mir, sie zu schlachten. Wie machst du das? Hast du auch solche Schwächen? Das ist, ja, ich habe auch solche Schwächen. Das ist aber, es gibt Gespräche, die sind nur der vier Augen nützlich. Du, wie machst du das? Ja, ich gehe dann zum Herrn, bekenne die Sünde, lass mich reinigen, nimm dann das Kreuz an. Und wie machst du das, dass dieses Salböl, dass diese Brandwunde durch das Salböl gelindert wird? Ja, ich mache dann Folgendes geistlich. Da kann man sich austauschen. Und dann kommt der Mensch zur Ruhe. Aber vier Augen ist, das hat nichts mit öffentlich zu tun, weil das ist zu heiß, das ist Seelsorge. Seelsorgerlich untereinander. Das ist Handreichung des Leibes Christi. Und die Bibel sagt so, und jetzt, wenn du das getan hast, Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut und so weiter. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Bitterkeit ist weg, gleich wie Christus euch vergeben hat. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dann sagt er, und dann wird der Friede Gottes dein Herz regieren, und zwar vollständig. Man kann es ganz einfach sagen. Der Unbekehrte ist ganz Fleisch, muss sich bekehren, sonst hat er gar keine Chance. Er geht unter. Der Bekehrte muss sich bewusst sein, dass er Fleisch hat. Er muss die göttlich verordneten Mittel anwenden. Das heißt, er muss durch den Geist die Werke des Fleisches töten. Er muss im Heiligen Geist die Reinigung durch Jesu Blut annehmen. Er muss im Heiligen Geist das Opfer annehmen für seine fleischlichen Regungen. Und er darf die nicht entschuldigen. Er muss sie schlachten. Man muss dann in kindlichem Glauben einfach der Heilige Geist wirken lassen, dass er die Früchte des Geistes hervorbringt. Das ist eine ganz einfache Willenssache, das ist eine einfache Erklärung. Geöffnete Augen müssen wir auch beten, dass ich sage, Herr, zeig mir, wo bei mir das Fleisch kocht. Und das Fleisch ist nicht immer emotional, das kann auch kalt sein. Wie gesagt, Kälte ist auch Emotion. Bei mir ist die Emotion anders, bei mir kommt sie nach Hause. Aber es gibt Leute, bei denen ist die Emotion völlig anders. Die gehen nicht nach Hause, die wirft dir nicht einen Stuhl nach, sondern die macht was ganz anderes. Die ist innerlich. Die wirkt zu einer völligen Kälte. Beides ist Sünde. Beides ist falsch. Wieso, jetzt haben wir was Herrliches. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Wir haben die Wirkung des Salböles. Der Herr Jesus hat alles getan. Und 2. Korinther 3 sagt, der Herr ist der Geist. Er kommt durch den Heiligen Geist in mein Herz und regelt es. Nur ich muss das Problem begreifen und muss entsprechend darauf reagieren. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Da kommt Friede wie ein Wasserstrom. Dann brechen paradiesische Zustände in Gemeinde an, wenn das der Fall ist. Dann wird langsam ein Stück Paradies auf Erde verwirklicht. Bis zum nächsten Fleischeserfall. Ist klar? Wir haben es am Hals. Darum schreit der Paulus, ich elender Mensch. Aber wir müssen beginnen, diesen Kampf aufzunehmen. Paulus sagt am Schluss, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Für mich liegt die Krone der Herrlichkeit oder die Krone des Lebens jetzt bereit. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen aufstehen und sagen, ich will nicht fleischlich sein. Ich will es begreifen. Ich will die Wirkung dieses Salböles an jeder Stelle meines kleinen Herzens. Und dann kommt Gott zum Ziel. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach, dass du uns in unserem Elend entgegengekommen bist, dass du die Himmel verlassen hast, dass du bereit warst, diesen Fluch des Fleisches und diesen Fluch über das Fleisch, diesen Fluch der Sünde, diesen Fluch des Gesetzes zu tragen, dass du bereit warst, dass der Vater in dir die Sünde im Fleisch verdammt und dass wir drum gerettet sein können, dass wir drum wieder geboren werden können. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der es nicht erlebt hat, dann erbarme dich und klopf du heute an seine Herzenstür an, dass er reagieren kann und dich aufnehmen kann. Auch für uns Gläubige, gib uns Gnade und geöffnete Augen, dass wir das Problem sehen, dass wir lernen, durch den Geist diese Werke des Fleisches zu töten, dass wir beginnen zu schlachten und dass du mit uns zum Ziele kommst. Du hast alles getan, es geht, und jetzt gib uns einfach Gnade, und dafür danke ich dir. Amen.